Wer fängt an? Du fängst an. Gut.
Ich fange an. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer.
Und ich bin Karl Urban.
Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und der Geologie erzählen. Und heute ist es endlich mal wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Zur Erinnerung, Karl und ich haben neuerdings euer Feedback zu unseren Geschichten in jeweils eine Sonderfolge ausgelagert, also zwei Geschichten und dann kommt eine Sonderfolge. Und das hier ist eben eine eben solche, nämlich das AstroGeo-Plänkel. Und gleichzeitig Folge Nummer 87 dieses Podcasts.
Genau, und wir müssen uns bei euch entschuldigen. Wir haben leider eine etwas größere Pause wegen Krankheit machen müssen. Aber jetzt sind wir zurück. Es haben uns schon ein paar vermisst, habe ich gelesen. Das freut uns natürlich, dass ihr uns vermisst. Umso lieber sind wir wieder da.
Fett wie ein Turnschuh.
Genau. Und genau, vielleicht auch trotzdem hier nochmal zur Sicherheit der Hinweis. Also dieses, wie Franzi gesagt hat, keine normale Folge. Wenn ihr einfach mal so eine Geschichte hören wollt, die wir uns gegenseitig erzählen, dann solltet ihr zu einer der letzten zwei Folgen springen. Über die sprechen wir nämlich dann heute. Und wir sprechen vor allem über das Feedback und was sich sonst noch dazu alles so getan hat.
Genau.
Und ansonsten gibt es auch wieder neue Geschichten, voraussichtlich in zwei Wochen dann die nächste astrophysikalische. Aber heute, wie gesagt, schauen wir zurück. Gell, Franzi?
Ja, wir schauen zurück. Und wir schauen erstmal zurück zu einer noch früheren Folge. Da hatte, aber das, glaube ich, war eine von deinen Geschichten. Da ging es um Polarlichter, oder?
Genau, Polarlichter, das war Folge, oh, die war im letzten August und ich habe leider die Nummer nicht parat, aber das macht nichts.
Also, das verlinken war die, sie in den Shownotes.
Also eigentlich ging es in der Folge gar nicht um Polarlichter, sondern um nachtleuchtende Wolken, aber ich habe mich in dieser Folge verleiten lassen zu sagen, dass die so ähnlich wie Polarlichter ja auch nicht sonderlich farbig sind. Also Polarlichter, Nachtleuchtewolken sind sowieso nicht farbig, aber auch Polarlichter sind oft gar nicht so farbig. Und Andreas hat da geschrieben, dass er da so ein bisschen widersprechen wollte, nämlich schreibt er, das widerspricht seinen Erfahrungen, und zwar vor allem denjenigen, die er in Nordschweden mal gemacht hat. Und er schreibt, glücklicherweise hatten wir sehr oft klare, kalte Nächte und fast jede Nacht Polarlichter, die in vielfältigen Farben und Formen zu beobachten waren. Und dann schwärmt er, wie toll das war. Und er sagt vor allen Dingen, das gehört auch zu dem bisher spektakulärsten, was er als Naturschauspiel bisher sehen durfte. Und da würde ich sagen, Andreas, ich bin total neidisch, tatsächlich. Ich hab das gar nicht so absolut gemeint, tatsächlich, wie ich es gesagt habe, weil ich habe auch unterschiedliche Polarlichterfahrungen. Also ich habe ungefähr 3 oder 4, jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Ich war mal während des Studiums in Südschweden im Urlaub und da war es tatsächlich ziemlich gut, ja, obwohl es Hochsommer war und auch der Himmel eigentlich sogar fast noch ein bisschen hell. Da habe ich auch grün, pink, lila, alles Mögliche gesehen. Das war ziemlich toll und man hat auch gesehen, wie sie tanzen. Und dann war ich ja mehrmals auf Island und da war es tatsächlich, obwohl es Winter war, eher unterdurchschnittlich, was ja, wie man weiß, eher auch eher an der Aktivität der Sonne liegt, die damals einfach nicht so stark aktiv war. Und das waren tatsächlich eher so graue Schlieren und ich habe die damals auf Island die Erfahrung gemacht, wenn man aber die Kamera hinhält und so ein paar Sekunden belichtet und guckt, dass der isländische Wind die Kamera, das Stativ nicht umstößt, dann ist es plötzlich grün. So, ne? Also dann kriegt man die Farben, aber so mit dem bloßen Auge war das da schwierig. Aber da gibt es ganz viele Faktoren und ich wollte überhaupt nicht sagen, dass man nicht auch farbige, beeindruckende Polarlichter sehen kann. Das geht auf jeden Fall, wenn man Glück hat und die Sonne mitspielt und das Wetter.
Und überhaupt alles.
Und überhaupt alles, wie das halt so ist in der Himmelsbeobachtung. Genau. Hast du schon mal Polarlichter gesehen?
Nein, tatsächlich nicht. Nee, also ich war einmal, glaube ich, nördlich genug in Norwegen, jenseits von Tromsø. Aber in dem Sinne hatte ich auch Glück, weil ich war zu der Zeit da, als die Mitternachtssonne war. Und deshalb ist die Sonne einfach nicht so richtig untergegangen. Und deshalb war es die ganze Zeit hell. Und das war aber auch ziemlich schön. Also ich muss sagen, ich meine, Sonne, ja, kennt man ja, aber das war irre irgendwie, um tatsächlich um Mitternacht in der Hotelbar zu sitzen und so der Sonne zugeschaut zu haben. Das war irre. Das würde ich auch gerne nochmal erleben tatsächlich. Oder auch das Umgekehrte. Dann mal 2 Wochen gar kein Licht, weil es ist irgendwie, weiß ich nicht, so Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist ja schon was ziemlich, einer der fundamentalsten Dinge, die man in diesen Breitengraden jeden Tag erlebt. Und dann fehlt es auf einmal und das ist eine besondere Erfahrung, fand ich.
Auf jeden Fall, genau.
Genau, also auf in den Norden anscheinend.
Ist immer gut, finde ich auch, auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön. Dann gab es noch Feedback von einem Hörer namens Thomas zu unserer Folge 84, auch einem Astro-Geo-Plänkel der letzten Feedback-Folge. Und in der Mail von Thomas geht er darauf ein, dass ich, mea culpa, im letzten Astro-Geo-Plänkel ziemlich über Podcasts hergezogen hätte, sage ich jetzt einfach mal so, in denen es Werbung gibt, vor allen Dingen Werbung zu Matratzen. I'm sorry. Thomas hat geschrieben, wenn du formulierst, dass du dir lieber ins Knie schießen würdest, dann höre ich deine irritierende Verächtlichkeit heraus. Das finde ich schade. Und dazu muss ich dir sagen, das finde ich auch sehr schade, denn es war keinesfalls verächtlich gemeint. Zu meiner Entschuldigung kann ich vorbringen, dass ich eigentlich immer mit einem ziemlich losen Mundwerk gesegnet und oder verflucht bin und deshalb manchmal die blumigere Formulierungsvariante wähle. Und das hat zur Klärung. Also es war nicht verächtlich gemeint.
Ich mag Matratzen, ich schlafe jede Nacht auf einer.
Genau, es war nicht tatsächlich schlafe ich nicht auf einer, ich habe ein Futon. Egal, auch eine Art von Matratze. So, ich wollte damit aber auf keinen Fall einen Podcast zu nahe treten. Also, dass andere Podcasts Werbung machen, finde ich als Hörerin nicht schlimm und nicht verwerflich. Was ich damit eigentlich meinte, und das ist einfach meine Antwort, die ich auch Thomas geschrieben habe, dass sich der Punkt, dass wir bei AstroGeo bislang keine Werbung haben oder keine Werbung machen, bezog sich eher darauf, dass ich in meiner Arbeit als Journalistin es mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich journalistisch unabhängig arbeite und keinerlei Interessenskonflikte entstehen. Und dann kann man natürlich sagen, gut, wenn ich Astro-Geschichten erzähle, besteht bei schwarzen Löchern und Matratzen natürlich selten ein Interessenskonflikt. Aber angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel Werbung für ein bekanntes Forschungsinstitut machen oder für sonst irgendwas und das vorlesen oder im Podcast auch nur abspielen, dann würde ich mich ja in dem Sinne oder wir würden uns dann finanziell abhängig davon machen und dann gegebenenfalls wohl eher nicht mehr kritisch darüber berichten, wenn eine kritische Berichterstattung angemessen sein sollte. Und darauf bezog sich eher der Punkt, dass ich als Journalistin nicht selber in die Verlegenheit kommen möchte, Werbung zu spielen oder vorzulesen oder so. Wie gesagt, das andere Podcast-Werbung machen, finde ich als Hörerin weder schlimm noch verwerflich, um Gottes Willen. Also.
An dieser Stelle können wir vielleicht auch gleich den Kommentar von Hendrik auf unserer Webseite abhaken, der sich fragt, warum du den Vornamen des Autors Douglas Adams konsequent wie eine Parfümkette aussprichst und ob da eine versteckte Werbung drin steckte, möglicherweise.
Ah, das nee, tatsächlich nicht. Das war abgehakt. Das war mein leicht verwirrtes Brain. Aber um die Sache mit den Matratzen abzuschließen, das war echt ein dummer Zufall, weil ich muss zugeben, dass ich die betreffenden Podcasts in letzter Zeit nicht gehört habe und nicht wusste, dass tatsächlich Matratzenwerbung in Podcasts ein Ding ist. Ich gucke die ganze Zeit nur in Kram auf YouTube mit Adblockern und dann, selbst wenn, dann kommt dann irgendwie Werbung für VPNs oder weiß der Geier, ich habe Matratzen eigentlich genommen, weil ich sie so absurd fand und dann hat das gestimmt. Von daher, I'm sorry. So, dann würde ich zum Feedback zur Folge 85 kommen. Da ging es ja um Paralleluniversen.
Da gibt es Diskussionsbedarf, ja.
Multiversen, ja, dazu haben wir sehr viel Feedback bekommen. Tatsächlich so viel, dass wir nicht auf alles einzeln eingehen können.
Ja, vielleicht fang ich da mal an, oder?
Genau, du fängst an.
Weil wir waren ja gerade beim Douglas, bei Douglas Adams.
Douglas Adams.
Genau, und in der Folge fiel mir, glaube ich, ein. Fiel dir das ein? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also einem von uns fiel ein, dass es ja da dieses Infinite Monkey Theorem gibt. Nee, eigentlich fiel mir auf, dass das in einem der Bücher von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, ich glaube, das war sogar im ersten direkt, dass es da diese unendlich vielen Affen gibt, die jetzt irgendwie irgendwas schreiben, Shakespeare oder so. Und ich fragte mich in dem Moment, ob sich Douglas Adams das ausgedacht hat. Ne? Und es ist letztlich ja dieses Spiel mit großen Zahlen irgendwie oder mit Unendlichkeiten, wenn die Affen alle in großer Zahl da sind und unendlich lange Zeit haben dann und irgendwas eintippen, dann entstehen dann halt auch mal Werke von Shakespeare zwischendurch oder das Telefonbuch von Berlin oder was auch immer. Und es gibt einen ziemlich ausführlichen Wikipedia-Artikel zu diesem Infinite Monkey-Theorem. Und nein, Douglas Adams hat sich das nicht ausgedacht. Es geht tatsächlich auf ein Lemma von Borel und Cantelli zurück.
Wer ist denn Borel und Cantelli?
Ich glaube, das sind zwei Mathematiker, aber ich habe da nicht reingelesen. Also jetzt deletiere ich ganz stark.
Oh, Verzeihung. Ich nehme die Frage zurück. Das kann man rausschneiden.
Nein, das ist schon okay. Das dürft ihr dann auch alles in die Kommentare ergänzen. Aber letztlich, also was ich da gelesen habe, reingelesen habe, ist, dass es halt ein starkes Gesetz der großen Zahlen geht. Also letztlich auch wieder der Umgang mit Unendlichkeiten. Und es gab halt einzelne Autoren, zum Beispiel einen Romanautor namens Jorge Luis Borges, der diesen Gedanken mit den Affen, glaube ich, das erste Mal hatte. Es gibt auch viel ältere, also lange vor diesem Lemma, viel ältere Zitate, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Zum Beispiel gibt es irgendwie ein Zitat von Cicero, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber er macht sich über die griechischen Atomtheoretiker lustig. Ne? Also es ist jetzt ein schlechtes Wort. Also die alten Griechen, die darüber nachgedacht haben, wie die kleinsten Bausteine der Materie aussehen. Und da hat er auch so ein ähnliches Argument drin. Also das ist letztlich schon ein sehr alter Gedanke. Es gibt auch Zitate von Arthur Eddington dazu, von dem Astronomen. Es gibt in der Literatur ganz viele Beispiele, wo dann auch zunehmend die Affen auftauchten. Bei Jonathan Swift zum Beispiel im Lande Lilliput gibt es schreibende Affen mit Schreibmaschinen.
Gab es bei Jonathan Swift schon Schreibmaschinen? Na egal, vielleicht haben sie...
Ja, Schreibmaschinen gibt es ja schon eine Weile. Wann hat Swift gelebt? 19. Jahrhundert?
Echt früh. Nee,
es ist noch länger her. Okay.
Da geben wir uns jetzt nicht die Blöße, das google ich halt.
Ja gut, also Affen, die, keine Ahnung, würfeln, was auch immer.
1667 bis 1745, genau, hat er gelebt, Jonathan Swift.
Genau, also das ist letztlich ein uraltes Meme in Zeiten, wo man Memes noch nicht Memes genannt hat. Michael Ende in der unendlichen Geschichte wird das auch irgendwo referenziert, nämlich die Leute, die aus Fantasien, also wer die unendliche Geschichte kennt, ne, das ist diese Fantasiewelt, wo man sich hinbegeben kann und wenn man da nicht mehr rausfindet, ja, in die normale Welt zurückkehren kann, dann sitzen die ja da alle und tippen irgendwie auf Schreibmaschinen und ab und zu kommt dann auch mal irgendwas Substanzielles bei raus, zum Beispiel die unendliche Geschichte selbst. Das ist richtig rekursiv. Ich habe mich daran nicht erinnert, ich habe das vor nicht allzu langer Zeit meinen Kindern vorgelesen, aber es steckt sogar da drin.
Vielleicht war das im Sequel.
Möglich, genau. Und vielleicht noch eine Sache dazu, es gibt in diesem Webcomic Dilbert auch ein Comicstrip dazu, nämlich der Dogbert, dieser Hund, hat ein eigenes Gedicht geschrieben und Dilbert hat ein Gedicht geschrieben und Dogbert sagt, dass er einmal gehört habe, dass 1000 Affen mit unendlich viel Zeit alle Werke Shakespeare schreiben könnten. Und Dilbert fragt verwirrt, was denn nun mit seinem Gedicht sei. Und Dogbert versetzt, 3 Affen, 10 Minuten.
Das ist gemein.
Ist halt Dilbert.
Ich hab mir jetzt auch nicht ausgerechnet, statistisch, wie lange das dauern würde, bis unendlich viele Affen auf unendlich vielen Schreibmaschinen ein Science-Haiku schreiben könnten. Hey, vielleicht gehen sie inzwischen aber auch schneller so mit Autocorrect, wenn sie es einfach. Ja, gut. Aber Infinite Monkey Theory, auf jeden Fall ziemlich spannende Geschichte. Und dazu schreibt Henrik auf astrogeo.de, dass er bei dem Infinite Monkey Theorem oder Infinite Monkey Theorem eher an die Library of Babel denken musste, ob wir die schon kennen. Und er schreibt, die Library of Babel ist eine virtuelle, fast endlose Bibliothek. Es gibt hexagonale Räume. Davon haben jeweils 4 Wände ein Regal mit 5 Reihen und je 32 Büchern. Jede vorstellbare Zeichenfolge bis zu 3200 Zeichen kommt irgendwo vor. Wäre sie wirklich endlos, würde sie also quasi jedes Buch der Welt, jedes Skript, jede Notiz enthalten. Aber auch mit der Begrenzung auf 3200 Zeichen findet man so ziemlich alles. Demnach in irgendeinem Buch mit Sicherheit den Satz, Astrogeo ist der beste Podcast aller Universen. Oder auch, der böse Karl trägt einen Bart. Und tatsächlich habe ich nachgeschaut, nicht den bösen Karl, aber tatsächlich habe ich auch irgendwo gefunden, dass in dieser Library of Babel drin steht, Astrogeo ist der beste Podcast aller Universen.
Dann muss es stimmen.
Ja, und ich bin nur froh, dass es virtuell ist und ich nicht durch eine echte, fast endlose Bibliothek laufen muss.
Aber diese Webseite ist cool. Also ich kannte es nicht und es ist ein schönes Gedankenexperiment, was realisiert wurde, so in kleinem Rahmen. Also es ist nett.
Ja, tatsächlich. Dann, ja, in dieser Folge ging es ja eigentlich nicht um unendlich viele Affen oder um Bibliotheken, sondern es ging eben um Paralleluniversen und was die Physik dazu sagt, ob es mehr Universen als unser jenes welches geben könnte. Und dazu gab es einen Kommentar von Siotus via Spotify. Und die Frage lautet, wenn das Level-1-Universum aus einer Singularität entstanden ist, müsste es nicht einen Mittelpunkt geben, von dem es sich ausdehnt? Und das Level-1-Universum ist eben unser Universum, was sich seit dem Urknall eben beständig ausdehnt. Und die kurze Antwort darauf lautet nein, weil sich die Raumzeit insgesamt ausdehnt. Das ist sehr schwer vorstellbar. Die beste Analogie, die ich immer noch finde, ist, wenn du dir vorstellst, du hast einen Luftballon und du malst in unaufgeblasenem Zustand auf den Luftballon Punkte drauf und dann bläst du ihn auf. Dann entfernen sich ja auch alle Punkte voneinander, weil sich die Oberfläche in dem Sinn ausdehnt, aber diese Oberfläche von dem Luftballon hat keinen Mittelpunkt. Und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und dann, ich hab noch viel mehr Fragen gehabt.
Das ist okay. Es kam wirklich
Markus,
viel.
Ja. Markus schreibt, nochmal der kurze Hinweis an der Stelle, bei Spotify können wir nicht direkt auch auf Kommentare antworten. Also wenn ihr uns Fragen über Spotify oder Kommentare schickt, sehr gerne, wir lesen die alle und wie gesagt, dann enden sie auch im Astrogeo-Plänkel. Aber auf astrogeo.de, wenn ihr da Kommentare hinterlasst, dann können wir darauf auch direkt reagieren und antworten. Das geht auf Spotify nicht, also wenn ihr euch über die Funkstille da wundert, das liegt daran, dass wir das nicht können. Auf Astrogeo schon. So, und eben über astrogeo.de schreibt Markus. Und die Frage war, was eigentlich mit der Theorie ist, dass wir in einem schwarzen Loch leben und entsprechend jedes schwarze Loch ein eigenes Universum darstellt, ob das eine Variante der Multiversumstheorie sei. Dazu sage ich küchenphilosophisch nein. Soweit ich weiß, ist das keine Variante, aber vielleicht mal eine eigene Geschichte wert, auch aus der Kategorie hochspekulative Gedanken aus der theoretischen Kosmologie ohne beobachtbare Basis.
Da gibt es ja eine Menge.
Genau. Es gab dann auch noch einen anderen Kommentar, der sich auch darauf bezogen hat, ob wir nicht alle in einem dieser Gedanke oder auch diese Hypothese, dass wir alle in einer Simulation leben, dass das Universum quasi eine Simulation ist von was Dreidimensionalen auf was Zweidimensionalen. Das spielt auf das holographische Prinzip, denke ich, an, diese Frage. Und auch, ich habe mir das auch mal notiert, vielleicht erzähle ich dazu dem Karl irgendwann mal eine Geschichte.
Besser ist das.
Unter die Kategorie hochspekulativ, ohne beobachtbare Basis und Papier ist geduldig. So, dann gibt's aber noch eine Frage zu Quantenphysik. Guck mal, das ist doch
das hat doch Hand und Fuß, genau.
Genau, nämlich weil Markus nach der Folge mit der jedes schwarze Loch ist ein eigenes Universum fragt nämlich weiter und schreibt, ich finde ja Level 2 aufgrund der erstaunlich einfachen Argumentation der Viele-Welten-Theorie auch faszinierend. Und die Viele-Welten-Theorie oder die Viele-Welten-Interpretation richtigerweise der Quantenmechanik sagt eben, das habe ich am Beispiel von Schrödingers Katze erzählt. Wenn ich zum Beispiel diese Katze in dieser Box habe und so weiter und so fort und ich gucke nach, mache die Box auf, ob die Katze noch lebt oder gestorben ist, dann besagt die Viele-Welten-Interpretation eben in dem Moment, wo ich nachgucke, spaltet sich das Universum in zwei Universen auf. Und in einem Universum ist die Katze tot, im anderen lebendig. Die gängige Interpretation der Quantenmechanik besagt eben, dass die Wellenfunktion, die dieses System beschreibt, in dem Moment kollabiert und wir nur eins der beiden Möglichkeiten sehen. Und die Viele-Welten-Interpretation sagt, nee, es gibt jedes Mal sein eigenes Universum. In der Kurzvariante. Und darauf hätte ich dann eben ganz viele Paralleluniversen. So, und Markus fragt eben zu dieser Viele-Welten-Interpretation eine Verständnisfrage. So wie ich es abgespeichert habe, ist es beim Doppelspaltexperiment doch immer so, dass die Wellenfunktion zerfällt, sobald der Detektor die Photonen zählt, die durch den Spalt huschen. Das Doppelspaltexperiment ist das, ich habe einen Doppelspalt und ich schicke Lichtteilchen, Quantenteilchen, ja, Photonen ist am einfachsten, Lichtteilchen. Ich schicke Lichtteilchen durch diese Spalten oder ich schicke sie auf diesen Doppelspalt und dann ist es tatsächlich aufgrund der Quantenmechanik so, dass dieses eine Lichtteilchen gleichzeitig durch beide Spalten reist. Solange ich nicht messe, welchen von den beiden Spalten es nimmt, weil wenn ich es messe, dann kollabiert eben diese Wellenfunktion und dann nimmt es nur einen von den beiden Wegen. So, und Markus schreibt eben dazu weiter, dann verstehe ich den Ansatz der Viele-Welten-Interpretation nicht, demnach ja unsere Messung dann nicht mehr den Kollaps der Wellenfunktion bewirkt, sondern wir einfach in der Welt der kollabierten Welle leben und sie deshalb auch messen. Offensichtlich aber erwirken wir durch Messung eben doch den Kollaps. Und wahrscheinlich bin ich da im Verständnis irgendwo falsch abgebogen. Ja, es ist ein bisschen im Verständnis falsch abgebogen, weil eben, das sagt eben die übliche Interpretation der Quantenmechanik, wenn ich messe, durch welchen Spalt das Quantenteilchen reißt, dann kollabiert die Wellenfunktion. Und laut der Viele-Welten-Interpretation ist es eben so, wenn ich messe, durch welchen Spalt das Teilchen reißt, dann messe ich in dem Moment, wo ich diese Messung mache, spaltet sich quasi das gesamte Universum auf und ich habe dann ein Universum, in dem es eben Spalt A nimmt und ein Gesamtuniversum, in dem es Spalt B nimmt, weil ich da quasi nur eine universale Wellenfunktion des gesamten Universums habe und die ist eben noch nicht kollabiert, weil eben beide Möglichkeiten gibt es ja nach wie vor, halt nur in zwei verschiedenen Universen. Also es ist ein bisschen anders. Mathematisch schaut es genau gleich aus, aber ja. Karl schaut auch verwirrt.
Ich schaue verwirrt. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden.
Ah, soll ich nochmal erklären oder soll ich es nochmal beruhigen lassen? Darauf ein, dass Quantenmechanik furchtbar ist.
Ja, ich wäre für Letzteres, glaube ich.
Genau, also wie gesagt, ist Gott sei Dank Quantenmechanik kein Astro, aber ja.
Vielleicht gibt es ein Universum, wo ich es verstanden habe. Ganz bestimmt gibt es eins, ne? Also.
Ja, wenn es ein quantenmechanischer Zustand gewesen wäre, dass du Verständnis und Nichtverständnis.
Naja.
Oder es gibt ein Universum, in dem sich Karl aufgrund irgendwas anderes entschieden hat, theoretische Physik zu studieren.
Der
oder
sein Studium nicht abgebrochen hat. Ja.
Eben. Mhm. Gut. So, dann gab es noch, es geht immer weiter, von Bernd auf astrogeo.de auch. Bernd schreibt, also die Folge Paralleluniversen war besonders interessant und verknüpft man diese Theorien mit dem Thema Zeitreisen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Nimmt man zum Beispiel an, man macht eine Zeitreise und hierdurch entsteht eine Abspaltung eines Universums. So könnte man ja damit ja erklären, warum das Großvaterparadoxon kein Problem wäre, oder? Eine Zeitreisefolge wäre übrigens auch mal spannend. Ist notiert, lieber Bernd. Danke dir. Aber da geht jetzt so einiges durcheinander, denn so einfach ist es nicht. Übergeordnet kann man sagen, prinzipiell gehören Zeitreisen und alles, was mit Zeit zu tun hat, in das Reich der allgemeinen Relativitätstheorie. Und diese viele Welteninterpretation der Quantenmechanik, das Level 2 meiner Multiversen aus der Geschichte, die gehören in das Reich der Quantenphysik. Und die Quantenphysik und die allgemeine Relativitätstheorie vertragen sich bekannterweise überhaupt nicht. Und in der Quantenphysik ist zum Beispiel auch die Zeit an sich anders, ich will nicht sagen definiert, aber ein anderes Verständnis. Zum Beispiel ist in der Quantenphysik zum Beispiel alles zeitlich umkehrbar. Also jeder quantenmechanische Vorgang kann auch rückwärts ablaufen. Die Zeit funktioniert, vereinfacht gesagt, in der Quantenphysik anders als in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und deshalb kann das auch leider Gottes nicht dienen, um irgendwelche potenziellen Paradoxa von Zeitreisen zu klären. Sorry.
Genau, ich lasse dich mal fertig machen. Mach mal weiter.
Nee, am Ende, ich wollte jetzt noch auf die Silox-Kommentare kurz eingehen.
Ach so, bin ich genau, nee, schon fertig. Ich
wollte erlöst.
Nur zu Bernd noch sagen, ich finde das Thema Zeitreise paradoxa, also ich bin ja ein langjähriger Trekkie, aber irgendwie geht es ja bei Zeitreisen immer um die Paradoxa, ne? Also ich habe neulich wieder so ein Buch gelesen, war ein super Buch, krieg gerade den Titel nicht auf die Kette, aber ist egal, war gut. Es ging auch um Zeitreisen und am Ende natürlich löst der Zeitreisende alles aus, ja, was an merkwürdigen Dingen in dieser ganzen Geschichte erzählt. Ne? Also nur der Akt des Zeitreisens ist schon irgendwie der alles kaputt haut. Und wahrscheinlich ist das so qualitativ so das große Argument gegen Zeitreisen, ja, weil es irgendwie alles kaputt haut.
Ja.
Oder es ist einfach Zeit, dass es irgendwie total inkonsistent wird, ganz schnell, ne? Weil du dann halt die Ursache-Wirkung-Beziehung einfach.
Also meine Lieblings-Zeitreise-Folge war keine Folge, war kein Film, war Star Trek Teil 4. Der Film ist ungefähr 3000 Jahre alt, das sind auch keine Spoiler, aber da fand ich es total. Also, wenn ihr Spoiler sind, dann es gibt einfach 30 Sekunden weiter. Wo sie zurück in die Vergangenheit reisen und dann diese Wale mitnehmen. Das genau. Fand ich so cool. Es hat funktioniert. Es gab keine Paradoxa. Man hatte diese total schönen Szenen wie Kirk und Spock und alle komplett verwirrt bei Venice Beach durch Los Angeles tickern. Und Scotty versucht, mit der Computermaus zu sprechen. Und dann haben sie am Ende diese Wale in dieses klingonische Schiff eingepackt und damit sind die Wale quasi auch in der Zukunft gerettet und unausgestorben und die Erde ist nicht mehr bedroht. Das war einfach der perfekte Zeitraum. Film, es hat einfach funktioniert. Keiner Paradoxa, nicht aus Versehen dem eigenen Urgroßvater auf die Zehen getreten, es war super.
Ich glaube ja, dass in der Vergangenheit die Wale final ausgestorben waren, weil Kirk und Spock die letzten zwei mitgenommen haben.
Oh, Karl. Oh, du bist furchtbar. Oh, du bist furchtbar. Das ist mein Lieblings-Star Trek-Film. Oh, du bist ganz schlimm. Ich mache jetzt mit einem anderen Kommentar weiter.
Ja, machen wir weiter. Wir wechseln mal. Ich grätsche gar nicht mehr rein. Ich bin jetzt still.
Ich bin eh gleich fertig.
Ich muss aber gleich noch über sterbende Dinos reden.
Du hast mich schon bei den sterbenden Dinos traumatisiert. Du nimmst mir echt ethische Illusionen.
Tut mir leid, Franzi. Das war ich nimm's nicht persönlich.
Alles gut, alles gut. So, also,
Schniff.
Psylocke. Auch da, Karl kann vielleicht erstmal kurz erzählen, was.
Also, die Psylocke sind das Blogportal von Spektrum der Wissenschaft. Es gibt schon ziemlich lange. AstroGeo war ja mal vor langer, langer, langer Zeit ein Blog und kein Podcast, den ich dort betrieben habe. Und diese Blogseite gibt es immer noch. Da machen wir eine Querveröffentlichung dieses Podcasts. Deswegen gibt es auch dort Kommentare zu unseren Folgen.
Genau. Und da gab es zu dieser Folge sehr viele Kommentare, aber
sehr,
es war eher eine
viele.
Sehr, sehr viele, aber es war eher eine angeregte Diskussion unter HörerInnen und deshalb haben wir uns da auch nicht großartig eingemischt oder überhaupt. Und wir können die auch nicht alle vorlesen, aber ich würde nur gerne zum Schluss eben das Feedbacks zu dieser Folge zu den Paralleluniversen gerne auf einen Kommentar eingehen, der sagt, mit Spekulationen zu Ideen, für die es keinerlei konkrete Nachweise gibt, wandelt sich die Physik immer mehr zu Esoterik. Man diskutiert Ideen, ohne irgendwelche konkrete Belege dafür vorzulegen. Dazu würde ich erstmal sagen, also ich stimme nicht zu, dass sich die Physik als Ganzes immer mehr zu Esoterik wandelt. Aber das ist genau der, meiner Meinung nach, auch berechtigte Kritikpunkt, den manche Forscherinnen und Forscher gegenüber dieser gesamten Multiversumsgeschichte vorlegen. Es gibt keine konkreten Nachweise oder auch nur Hinweise, dass wir in einem Multiversum leben oder dass es Paralleluniversen gibt. Man kann es, in dem Sinne ist es dann echt wie der Gottesbeweis. Du kannst nicht beweisen, dass es einen Gott gibt und du kannst nicht widerlegen, dass es einen Gott gibt und letztendlich ist es dann Glaube. Ich sehe schon auch, dass es ein bisschen in die Richtung geht, in, sage ich mal, sehr theoretischen Sphären der Physik, gerade bei solchen hochspekulativen Sachen, also auch zum Beispiel die Sache mit den Zeitreisen ist ein bisschen weniger, ja, spekulativ vielleicht, aber ja, können wir durch ein Wurmloch reisen, wo ich mir auch denke, ja, gibt es überhaupt Wurmlöcher, ne? Also solche Sachen, das ist, da können wir uns dann Gedanken drüber machen, wenn es dann mal soweit ist oder wenn man irgendwelche Hinweise darauf hätte, dass es das gibt. Und in dem Sinne stimme ich schon damit ein. Bei den Multiversen ist es vor allen Dingen bei dem Level 3, davon hatte ich ja in der Geschichte erzählt, dieses Level 3 sagt eben, wenn es am Anfang unseres Universums eine kurze Phase der Inflation gab, wo es sich eben noch schneller aufgebläht hat, als es eh schon sich ausdehnt. Wenn es diese Phase gab, dann muss es, das ist in der Mathematik dieser ewigen Inflation bedingt, dann muss es ein Multiversum geben, in dem wir sind. Und in dem Sinne sind dann eben Forscherinnen und Forscher dann trotzdem fast gezwungen, sich mit diesem Multiversumsgedanken auseinanderzusetzen, weil er eben aus der Mathematik und aus der mathematischen Beschreibung heraus ploppt. Aber dazu muss man auch sagen, auch für diese ewige Inflation oder auch für, überhaupt für die kosmische Inflation sind bis jetzt keine Belege gefunden worden. Die Inflation erklärt Beobachtungen, aber sie erklärt nicht, warum. Ne? Also man kann, das ist wie so Retrofitting. Ne? Man sagt so, okay, das Universum ist alles super gleichmäßig verteilt, es gibt keine magnetischen Monopole und hier habe ich eine mathematische Geschichte, die könnte das super gut erklären. Ist halt, ne, also es gibt, du generierst keine Hypothese und versuchst sie dann zu widerlegen, sondern du hast eben eine Erklärung. Aber auch die Stringtheorie kann vieles erklären und sagt halt aber auch, wir leben in 11 Dimensionen und ja, ne? Und darunter fällt das eben alles. Also die Physik als Ganzes, nein, wandelt sich nicht der Esoterik zu. Aber ja, diese, ich sag mal, sehr theoretischen Blüten, die es manchmal austreiben kann, sind kritisch zu beobachten. Vielleicht oder auch trotz der Tatsache, dass gerade die auch beim Laienpublikum anscheinend ziemlich gut gehen, weil halt Multiversen und Zeitreisen und dieser ganze Kram ist halt sexy.
Regt die Fantasie an, auf jeden Fall.
Regt die Fantasie an, natürlich, weil du gehst ja gerade an die Grenzen dessen, was wir wissen können oder so.
Was ich auch ganz, ganz spannend fand in dieser ganzen ganz großen Meta-Diskussion in den Psylogs war so die Frage, ob jetzt irgendwie die Physik total abdreht, ne? Und irgendwie kann man ja mathematisch alles Mögliche konstruieren, was irgendwie halt nur in sich logisch schlüssig funktionieren muss. Aber also entfernt sich die zumindest die theoretische Physik immer mehr von den Messwerten. Und da war dann das Gegenargument, naja, aber wir messen ja auch wirklich wahnsinnig viel, also auch die Messdaten nehmen zu, ja, und wir kommen auch immer mehr an den Rand. Jetzt haben wir irgendwie noch James Webb, ne, und wir gucken irgendwie in den Mikrowellenhintergrund und keine Ahnung, also wir gucken ja schon sehr weit raus. Und die beschleunigte Expansion können wir ja auch nachweisen. Also es gibt einfach ein paar Punkte, die müssen wir erklären. Und diese Erklärungen sind dann halt schon ziemlich abgefahren und gehen natürlich dann ein Stück weit wieder weiter hinaus. Aber letztlich treibt sich das gegenseitig. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Physik in so einem Wolkenkuckucksheim sitzt zunehmend, sondern die Beobachtungen treiben das auch ein Stück weit.
Das kann ich auch sagen. Ich hatte ja diese Recherche zu den Paralleluniversen und Multiversum. Das war für ein Feature für den Bayerischen Rundfunk, das ich gemacht habe. Und da habe ich auch zum Beispiel genug Interviewanfragen rausgeschickt an Forscherinnen und Forscher und habe als Antwort bekommen, im Grunde genommen deutlich gesagt, über so einen Quatsch unterhalten sie sich nicht, weil das eben nicht ernst zu nehmen ist. Das meine ich eben mit, es ist auch unter Forscherinnen und Forschern umstritten. Es gibt auch Forscherinnen und Forscher, die sagen, damit brauchen wir uns überhaupt nicht zu beschäftigen, weil es eben nicht ernst zu nehmen ist, weil es eben alles nur Theoriegebilde sind. Dann gibt es Forscher, die sagen, naja, gut, aber ich meine, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil selbst wenn es uns nicht schmeckt, dann brauchen wir eine Erklärung, wie wir zum Beispiel die Inflation wieder loswerden. Na, du kannst auch du könntest das Ganze zum Beispiel lösen, indem du ein Modell hattest und das Universum ist ein zyklisches Universum. Was statt einem Urknall, es hat quasi, es dehnt sich aus, es zieht sich zusammen, dann fängt alles wieder von vorne an, es ist quasi der Urknall, ist nur so eine Art Phasenübergang, dann komme ich ohne Inflation aus und demnach auch ohne Multiversen. Aber es gibt, wie gesagt, auch genug Forscherinnen und Forscher, die sagen, das ist Esoterik. Und auch Forscherinnen und Forscher sind nicht alle einer Meinung. Ist ja eigentlich auch ganz gut so. Aber auch diese theoretisch an die Grenzen ist halt auch, spielt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Krise in der Teilchenphysik derzeit an, die alles fantastisch vermessen und eigentlich nicht wissen, welches Gerät sie als nächstes bauen sollen, weil sie nicht mehr wissen, welche Frage sie eigentlich stellen sollen. Und ja, gut, dann wenden wir uns doch freudigeren Dingen zu.
Vielleicht nur die letzte Frage, die ich glaube, du zwischen den Zeilen beantwortest hast. Was denkst du eigentlich privat über das Multiversum? Ich glaube, ich habe den Eindruck, du hast da so eine professionelle Sicht, oder? Also so die Journalistin, die allen, die was Substanzielles beizutragen haben, mal zuhört und du sagst halt so, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ich habe dazu privat eine Meinung, eine ziemlich starke sogar. wenn das, was du raushörst, rauskommt, dass ich die Journalistenmeinung habe, ist mir das ganz recht. Aber genau. Okay. Meine private Meinung zum Multiversum kann ich gerne abends bei einem Bier ohne Aufnahmegerät erzählen. Aber tatsächlich gehört das zu den Dingen, die ich, ja, da halte ich mich in der Öffentlichkeit, also quasi Öffentlichkeit, halte ich mich da tatsächlich raus.
Also allzu private Dinge müssen wir hier auch einfach nicht besprechen, ne? Zum Beispiel deine
Das ist nicht allzu privat, das fällt für mich nur unter, weiß ich nicht, das ist für mich auch Professionalität, ja, weiß ich nicht. Ich bin auch dagegen, immer nur he said, she said Artikel zu schreiben oder Inhalte zu machen, das finde ich auch Quark.
Na, Meinungen sind ja auch journalistisch umstritten, ne? Wie gut das ist, dass Journalisten immer zu allem ihre Meinung kundtun. Ist vielleicht auch einfach nicht nötig immer.
Ja, es ist also, na ja gut, vielleicht wäre es auch wieder nötig. Das ist dann wieder eine andere Debatte. Ich finde sowieso alles, aber es, das ist auch mit, da bin ich grumpy old woman yelling at clouds. Das ist so vor allen Dingen mit natürlich den heutigen Medien und sowas haben alle Menschen zu allem und jeden Meinungen, zu allem. Man kann zu keinem einzigen Thema sagen, dazu habe ich keine Meinung. So ungefähr so. Immer haben alle zu allem am besten 5 Meinungen auf einmal und das geht mir auf den Keks. Ich finde das selber sehr anstrengend und von daher denke ich mir so, nö.
Ja, und auf jeden Fall stehen wir jetzt nicht zwingend dafür, ne, irgendwie das kundtun zu müssen. Wir haben zwar hier, wir nehmen das ja auch alles nicht total ernst, aber es geht uns ja schon.
Nee, wir nehmen das nicht total ernst. Es ist so allgemein ein Meinungsbild entsteht indirekt darüber, jetzt ganz konkret für diesen Podcast, für mich persönlich, welche Geschichten halte ich für relevant genug, um sie zu erzählen. Ne? Also wenn irgendwas komplett Wolkenkuckucksheim ist, dass ich mir denke, dann würde es auch einfach nicht vorkommen, weil ich mir denke, über manche Dinge kann man auch einfach schweigen.
Genau. Und ich finde auch, so eine Haltung, also Meinung ist vielleicht auch noch zu schwach, so eine Haltung entsteht bei uns, wenn wir recherchieren, ja dabei, ne? Also wir lesen irgendwie was, reden mit Leuten und eine gute Recherche für mich ist immer, dass ich meine Haltung auch mehrmals ändere im Laufe der Recherche. Das ist immer ganz gut, ja, weil man dann einfach sehr tiefe Einblicke, verschiedene Perspektiven kriegt und
und am Ende prügelt man sie dann eben wieder raus, die Meinung, aus dem fertigen Stück. Ganz oft.
Ja, wie gesagt, es ist eine Haltung. Also ich habe halt irgendwie einen Blickwinkel, ne? Oder so verschiedene Kameraperspektiven auf ein Thema. Und meistens ist es nicht die eine Meinung, die dabei entsteht, sondern halt diese verschiedenen Blickwinkel, die irgendwie alle eine Rolle spielen. Zumindest bei komplexeren Themen. Um die es hierher geht, genau.
Zum Beispiel um Massenaussterben.
Zum Beispiel um Massenaussterben. Also, Franzi, es gab ganz viel Mitgefühl für dich. Ne? Also
das finde ich
für
schön.
Für die Dinos auch, aber auch ganz speziell für dich. Tolske kommentiert auf Spotify, dass nur ein paar Links zu Videos mit glücklichen Hühnern fehlen. Die hattest du ja auch angemahnt. Es tut mir leid. Während der Folge kamst du zu einer Frage, die ich ad hoc nicht beantworten konnte. Und da habe ich ein bisschen genau reingeguckt, weil es wirklich auch sehr interessant war. Mhm. Und zwar die Frage, was man eigentlich glaubte, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, bevor man den Chicxulub-Krater und diese Iridium-Anomalie gefunden hatte. Das war ja, Iridium war 1980 von den Alvarez Vater und Sohn entdeckt. Und vorher gab es ja auch einfach eigentlich keine Anzeichen dafür, dass es jetzt eine extraterrestrische Ursache ist. Und ich habe leider so ein altes Was-ist-was-Buch nicht mehr gefunden, aber stattdessen habe ich mir Papers aus den 50er und 60er Jahren mal angeguckt, was noch viel lustiger ist, weil Papers damals komplett anders geschrieben wurden auch, als es heute
ist.
Ich finde
alte Papers immer sehr viel lesbarer tatsächlich als heutige Papers. Alte Papers, die haben irgendwie noch so ein bisschen geschrieben und heutzutage ist es, man hangelt sich von einer Abkürzung zur nächsten. Irgendwie.
Also es ist sehr viel mehr Prosa, also es ist schöner zu lesen, aber es ist auch ein bisschen mehr Gefasel manchmal. Ja? Also es ist so ein bisschen mehr Geisteswissenschaft jetzt in diesem eher naturwissenschaftlichen Bereich, in dem wir unterwegs sind, habe ich den Eindruck. Also zumindest die Geologie der 50er und 60er wirkte auf mich so. Und dort habe ich folgende Dinge gefunden. Und vielleicht nur noch mal für den Hinterkopf. Also die Dinosaurier sind ja, oder die Diversität hat schon im Laufe der Kreidezeit ein bisschen abgenommen, wo wir heute wissen, dass die Vulkane der Deccan-Traps daran schuld waren. Das war damals alles noch nicht klar, aber man hat auch das schon gesehen. Ne? Also die Diversität nimmt schon so ein bisschen ab, bis sie dann auf Schlag plötzlich verschwinden. Das wusste man. Und als mögliche Aussterbegründe wurde genannt, erstens, es wurde zu kalt, es wurde zu heiß oder die Temperaturen schwanken zu schnell.
Ah,
und,
ja.
Und da steckt diese damalige Vermutung drin, dass wie die heutigen Reptilien die Dinosaurier wechselwarm waren. Ne? Und Reptilien haben ja ein Problem, wenn es kalt ist, dann verfallen die in Starre und warten, bis die Sonne wieder scheint und dann können sie sich wieder besser bewegen. Heute wissen wir meines Wissens nach ja, dass die meisten Dinosaurier, zumindest die späten Dinosaurier, warmblütig waren, so wie diese heutigen Säugetiere auch.
Und die Vögel.
Und die Vögel, genau. Aber genau, das spielte auf jeden Fall eine Rolle. Ganz nett fand ich, das wurde auch nur anekdotisch in einem Paper erwähnt, die Evolution der Eiesser war schuld. Na, also die ganzen fiesen kleinen Säugetiere, die da irgendwie rumkrabbelten, haben einfach die ganzen Dino-Eier aufgefressen. Deswegen sind die alle ausgestorben.
Oh, wie gemein.
Was ich ganz interessant fand, als
These.
So wie
bei bodenbrütenden Vögeln heute.
Ja,
die Katzis genau. Fressen die ganzen Eier.
Ja, da sind wir ja auch dran schuld, ne? Und wir sind ja auch Eiesser.
Aber Hühnereier ist okay, die haben wir domestiziert. Die kriegen dafür Brezel und Salat und dann legen sie uns ein Ei. Ist doch eigentlich praktisch.
Womit wir wieder bei Hühnern werden, genau.
Eben.
Eine ganz spannende These fand ich, Vulkane stießen ein toxisches Metall aus, und zwar Selen. Warum auch immer jetzt Selen, weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich so, Vulkane stoßen alles Mögliche aus, darunter auch Selen. Und die These ist, dass sich das weltweit verteilte, dann als Gestein verwitterte, von Pflanzen aufgenommen wurde und von Pflanzenfressern aufgenommen wurde und verdaut und sich dann halt über die gesamte Nahrungskette verbreitete, ne, also bis zu den Fleischfressern hoch und damit letztlich alle Dinos vergiftete.
Das ist irre. Ich denke mir so, man sollte sich viel öfters ältere Paper durchlesen, weil da hätte man so voll guten Stoff für irgendwelche abgefahrenen Science-Fiction-Romane.
Einerseits, andererseits steckt da ja irgendwie auch die Realität drin. Ne? Also wir haben zu einem diese Deccan-Traps-Vulkane, die man, glaube ich, schon auch damals ja kannte, bloß vielleicht die Magnitude nicht so, aber man hat schon auch weltweit Ablagerungen davon gesehen. Und es steckt auch irgendwie diese Iridium-Anomalie drin, ja, was die dann zwar vom Meteoriten kam, aber so hier ein Metall X, das man auf der ganzen Welt findet und das hat irgendwas damit zu tun, steckt da schon drin, ne? Also es ist,
ja, wobei das Iridium witzig. Ja nicht die Dinos vergiftet hat, aber ja,
nein, die Ursache nicht, ne? Aber genau, ich fand's trotzdem gut. Also es ist ein guter Gedanke. Und dann noch das Gegenteil davon, nämlich es wurde wärmer, das stimmt ja auch wirklich, im Laufe der Kreide wurde es deutlich wärmer und das führte dazu, dass Pflanzen biochemisch wichtige Spurenmetalle wie Kupfer und Kobalt weniger von diesen wichtigen Spurenmetallen aufnahmen, also Kupfer und Kobalt brauchen wir in kleinen Mengen für unseren Stoffwechsel und die Dinosaurier auch und dadurch sank der Nährwert der Pflanzen, was die Dinos über mehrere Generationen schwächte und anfällig für Krankheiten machte und das, was dann letztlich zu ihrem Aussterben führte.
Das ist ja ein scary thought. Ist es nicht auch so irgendwie tatsächlich de facto, dass der Nährwert von unserem Gemüse und dem ganzen Kram sinkt aufgrund des Klimawandels?
Da habe ich mal einen Beitrag drüber gemacht, ja. Irgendwas.
Tatsächlich,
das ist doch auch schön,
wenn wir uns selber ausrotten, nicht weil wir den Planeten so sehr erwärmen, sondern weil wir den Nährstoff von unseren Lebensmitteln so sehr senken, dass wir alle am Heuschnupfen sterben oder irgendwie sowas.
Oh, red mir nicht vom Heuschnupfen. Genau. Ja.
Sorry, offensichtlich.
Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe das ja das letzte Mal so dargestellt, dass letztlich dieser Katastrophismus so ein bisschen unbeliebt war bei den Geologen in dieser Zeit, also bis in die 70er Jahre eigentlich noch. Weshalb auch diese These, dass die Iridium-Anomalie etwas mit einem Einschlag zu tun hat, so ein bisschen eher bekämpft wurde noch eine Zeit lang. Aber tatsächlich war auch schon vorher ein Meteorit im Gespräch, nämlich weil man auch in den 50er, 60er Jahren schon diesen Krater in Tunguska kannte. Ne? Das war ja,
ach, wie cool,
in Sibirien 1908, ne? Das war ja ziemlich früh, wo da vermutlich ein Meteor explodiert ist, detoniert ist und da über weite, viele Kilometer Bäume umgeknickt hat und ein riesen Krater entstanden ist. Und das war ja auch so die Zeit, wo man das zunehmend erforscht hat, dieses Ereignis. Insofern schwang das schon auch damals in der Luft, ne? Also das war sicher auch einer der Gründe, vielleicht sogar für die Alvarez-Forscher, diese These voranzubringen, ne? Also Tunguska war da auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Faktor.
Ha. Spannend, danke, dass du es nachgeschaut hast, Karl. Das finde ich richtig.
Ja, sowas ist super, super spannend, finde ich. Das einfach nochmal im Detail nachzugucken. Weil das Wissen verändert sich, ist immer so schnell und man ist immer so im Jetzt verhaftet. Ne? Aber was alles irgendwie in der Luft hängt, aber was sich dann irgendwie kondensiert zur Realität, das macht man sich oft nicht so klar. Ja, und dann habe ich noch einen netten Kommentar von Edith. Über Mastodon kam der und sie schreibt an dich. Liebe Franzi, sei nicht traurig. Zum Beispiel gibt es in Tasmanien eine Höhlenspinne, die den Impact überlebt hat.
Oh nee, ausgerechnet Spinne.
Frei nach Harry Potter, The Spider That Lived. Und Karl, es sind 6 Massenaussterben. Das 6. ist jetzt ausgelöst von uns Menschen. Und das finde ich echt traurig. Genau, aber das Kapitel ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Jetzt reißen wir ja das Steuerrad noch rum. Dann habe ich noch einen Kommentar von Klaus. Der fragt das Folgende, oder er merkt das Folgende an. Er ist nämlich nicht ganz damit einverstanden mit meiner Schlussfolgerung, dass der Meteorit im März oder April, ich glaube, ich habe April oder Mai gesagt, aber ist egal, ja. Ne? Also dass ich da Monate sage, das stört ihn. Er schreibt nämlich, Frühling ja, aber weder der gregorianische noch der julianische Kalender sind so genau, dass eine Rückwärtszählung um 66 Millionen Jahre dazu führen würde, dass der Kalenderfrühling mit dem wahren Frühling übereinstimmt. Der julianische Kalender ging schon nach 2000 Jahren um 10 Tage falsch. Der gregorianische ist deutlich genauer, aber ich glaube nicht, dass er in 100.000 Jahren weniger als einen Tag falsch liegt. Und hier geht es ja um mehr als 500 Mal, um eine mehr als 500 Mal größere Zeitspanne.
Ja, guter Punkt tatsächlich.
Es ist ein guter Punkt. Und dann hat er auch noch was zur Tageslänge, die damals ja auch noch nicht das gleiche war wie heute, weil sie sich ja verändert, weil der Mond ja im Laufe der Zeit die Erde abbremst. Ja. Lieber Klaus, ich gebe dir voll und ganz recht, dass die Stabilität von unserem Kalender über geologische Zeiträume mit Sicherheit zu wünschen übrig lässt. Und die Frage ist ja auch, wer verantwortet eigentlich die Schaltsekunden vor dem Holozän? Allerdings war die Aussage April bis Mai tatsächlich nur eine Gedankenstütze der Autoren für einen bestimmten Zeitpunkt im Frühling, ja, unter dem sich die Leute was vorstellen können. Und tatsächlich taucht im Paper von Melanie Düring auch keine Monatsangabe auf. Ne? Also sie hat letztlich wirklich nur den Zyklus in diesen Knochenwachstumskurven sich angeschaut und hat dann halt gesagt, das ist ungefähr dieser Punkt im Frühling und übertragen auf unseren heutigen Kalender wäre das April bis Mai. Also ja, es ist ein bisschen überzeichnet für die Wissenschaftskommunikation. Ja, Kalenderstabilität, aber ein sehr schönes Thema, was du da aufgebracht hast, Klaus.
Ein sehr geodätisches Thema, glaube ich auch eigentlich.
Genau.
Oder?
Ja, und apropos Melanie Düring, ich habe sie ja in der Folge nur aus diesem Paleocast zitiert, aus diesem anderen Podcast. Ich hatte aber im Nachgang kurz Kontakt zu ihr, um die Folge schön zu bebildern und sie verwies mich da freundlicherweise auf einen Paleo-Artist. Ne? Das sind Menschen, die machen quasi Bilder von, also sie gestalten Bilder von Lebewesen, die lange ausgestorben sind und überlegen sich, wie man das so darstellt, dass es schön ist und gleichzeitig wissenschaftlich stimmt. Ne? Und damit bebildert man dann paläontologische Fachbücher oder Papers oder diese Pressemitteilung. Ist es cool? Ja?
Alleine der Wandel, weil ich meine, wenn du dir die ganzen Bebilderungen von vor 30, 40 Jahren von den Dinos anguckst, alle ohne Federn und inzwischen, ne, das hat sich ja auch krass verändert. Also es ist, ja.
Genau. Und das Folgenbild ist tatsächlich von einem deutschen Paleoartist namens Joshua Küppers, der auch kein Paläontologe ist. Also der Der hat sicher noch einen Brotjob, aber er ist irgendwie im künstlerischen Bereich aktiv. Also er kriegt einfach guten Input und kann das gut umsetzen, was die Forscher ihm da sagen, was wichtig ist. Und dieses Folgenbild war halt seine Darstellung von dieser Sage-Welle, ja, die da die letzten Dinos überrollt. Melanie Deering malt aber auch selber. Und sie hat in ihrer Wohnung, glaube ich, also sie hat mir so ein Bild geschickt, ein Gemälde auch von dieser Sage-Welle, eine eigene Interpretation. Ist auch in der Folge an die Folge mit angehängt. Mhm. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen, ein Hörer aufmerksam gemacht. Ich habe mir den Namen natürlich nicht so notiert. Also lieber Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank. Tut mir leid, ich habe gerade den Namen nicht. Und zwar ist eine Sache, die mir auch nach der Aufnahme direkt begegnet ist. Und zwar eine unschöne Sache noch im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung. Ich hatte ja zu dieser Fossillagerstätte Tanis in North Dakota zwei Forscher genannt. Neben Melanie Deering war das Robert De Palma, der diese dort abgelagerten Knochen maßgeblich ausgegraben und bestimmt hat, während ja Melanie Deering nur als Masterstudentin vor Ort war, um sich speziell diese Löffelstöre anzuschauen. Und eigentlich müsste man erwarten, dass so ein maßgebliches Paper wie das zum genauen Zeitpunkt des Massensterbens, dass da auch Robert De Palma mit auf dem Paper stehen sollte, stand er aber nicht. Sondern da stand nur Melanie Deering und viele ihrer Kolleginnen. Und warum er da nicht stand, das hängt damit zusammen, dass es da zwischenzeitlich zwischen den beiden ziemlich unrund lief. Und zwar, weil Robert De Palma im Dezember 21, als Deerings Paper gerade noch im Review-Prozess bei Nature steckte, da veröffentlichte der ein eigenes Paper, das zu ganz ähnlichen Schlüssen kam. Und pikant dabei war, dass De Palma zu diesem Zeitpunkt als Zweitautor auch noch an dem Nature-Paper von Melanie Deering beteiligt war. Ne?
Und also er hat den Scoop gewollt und
genau.
Oder anscheinend.
Ja, also er hat sie quasi so ein bisschen rechts überholt und das ist deshalb unschön, weil eigentlich eine wissenschaftliche Entdeckung ja erst nur dann als neu gilt, wenn sie zuerst veröffentlicht wird. Und hier steht nun die Frage im Raum, wollte De Palma mit seiner eigenen Studie Melanie Deering die Shows stehlen? Und es geht sogar noch ein bisschen weiter, denn Deering und ihr Betreuer, der heißt Per Ahlberg, die haben sich im Nachgang diese Studie von Robert De Palma näher angeguckt und stellten fest, dass einige Unstimmigkeiten in dessen Daten und Schaubildern stecken und es fehlen auch Rohdaten und einiges an diesen Daten, die im Paper stecken, deuten darauf hin, dass er die teilweise auch sogar erfunden hat oder so zurechtgestutzt hat, dass sie zum Ergebnis passen. De Palma hat ihm zwar widersprochen, also er hat dann darauf reagiert und gesagt, er konnte eben nicht alle Rohdaten publizieren, weil irgendein Mitarbeiter zwischenzeitlich verstorben war und die Daten von ihm nicht mehr aufzufinden waren, womit er letztlich aber natürlich nur darauf eingeht, dass Rohdaten fehlen, nicht auf die Anschuldigung, dass er Daten fabriziert hat. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in dieser Geschichte, aber immerhin war die Kritik von Melanie Deering und Per Ahlberg wohl so substanziell, dass der Redakteur von De Palmas Paper, es ist in Scientific Reports erschienen, der hat daraufhin einen Kommentar darüber gesetzt, dass hier möglicherweise nicht zuverlässig gearbeitet wurde. Und so ist jetzt der aktuelle Stand. Also das Ergebnis von Melanie Deering ist sauber, kann man zusammenfassend sagen, aber die Rolle von Robert De Palma wirkt so ein bisschen merkwürdig. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Obwohl er da wirklich maßgeblich schon an der Arbeit beteiligt war. Also das muss man, glaube ich, nicht herabwürdigen. Nichtsdestotrotz.
Ja, aber trotzdem unschön. Sehr unschön. Aber ja.
Ja, Wissenschaft, ne?
Fast wie im echten Leben.
Kommt vor. Überall Menschen unterwegs.
Dann haben wir es heute mit dem Feedback, oder? Zu den Folgen.
Genau, also damit haben wir es. Ja, das waren jetzt viele lange Blöcke, aber es war sehr schön, was ihr uns so alles geschickt habt. Und ich finde auch dieses Format mit dem Geplänkel ideal dafür, ja, dass wir einfach auch voll drauf eingehen können. Also
eben.
Macht weiter so.
Ihr könnt es ja auch anhören oder nicht. Von daher.
Oder vorspulen oder was auch immer. Ja. Genau.
Oh, ich habe mir gerade mal einen Kassetten, also ein, früher hätte man es einen Walkman genannt, einen Kassettenabspieler. Da spult man dann tatsächlich echt vor.
Ja.
Da drückt man einen Knopf und dann spult man vor. Aber dann ist man dann immer zu faul dazu, weil es gibt ja keinen, ne, also einfach so ein Lied skippen geht ja nicht.
Ich mag ja diese mechanischen Geräte, die auch einfach noch so klacken und klocken und.
Ja, hier, ich sage jetzt auch den Namen von dem Ding nicht, weil ich mache ja keine Werbung, aber es ist bis jetzt funktioniert.
Sieht sehr kultig aus.
Knöpfe. Und ich habe schon, anscheinend kannst du auch aufnehmen und ich habe schon ein Kabel bestellt und Leerkassetten, um das mit den Aufnahmen auszutesten.
Okay, warum macht man das?
Warum macht man das?
Weil es Kult ist.
Nee, tatsächlich, weil ich, wie gesagt, ich Old Woman Yelling at Clouds wahrscheinlich, aber ich kann mich dadurch besser auf die Musik konzentrieren. Also ich höre Musikkassetten im Moment die Musikrichtung, die ich schätze, da werden tatsächlich auch noch manchmal Kassetten von neuen Alben einfach veröffentlicht. Und ich finde das sehr cool, weil die ganze Zeit, ansonsten hänge ich ja die ganze Zeit sowieso am Handy. Ne? Du babst die ganze Zeit am Handy und schreibst E-Mails und du hörst Musik und du machst Social Media und alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen wie wenn man, weiß ich nicht, wenn du halt eine Kassette hörst, ist das ist Fokussierung, weil du kannst nicht leicht vorskippen. Du musst auch aufstehen und eine neue Kassette einlegen und es blinkt garantiert nicht zwischendurch irgendein Button auf, dass du eine Mail bekommen hast oder ob du noch dieses neue Feature von der Musikabspiel-App austesten möchtest oder irgendwie sowas, sondern es ist halt nur die Sache an sich. Das ist so ein bisschen wie Zocken auf dem Rechner, wo dann zwischendurch noch die Arbeitsbrowser hinten sind und Zocken auf einem Handheld, der halt tatsächlich nur das Spiel abspielt und gut ist. Also es ist, weiß ich nicht, man konzentriert sich mehr auf die Musik tatsächlich.
Vielleicht ist das auch noch so eine Marketing-Idee, oder? Dass wir in Zukunft den ganz treuen Hörern, die uns besonders gut unterstützen, so eine Kassettenversion unseres Podcasts
zuschicken.
Das wäre
der Wahnsinn, das wollte ich nämlich eigentlich austesten, nämlich ob ich erstmal Lieder auf dieses Dings mit dem Dings aufgebaut kriege und ob man dann tatsächlich, weil Sprachaufnahmen klingen wohl eigentlich furchtbar, aber ich habe ja dieses ganze Audio-Equipment hier natürlich rumliegen und das wollte ich dann tatsächlich mal austesten, ob ich so eine Sprachkassette und wenn das ist, dann gibt's auf jeden Fall mal eine Astro-Geo-Kassette. Wahrscheinlich mit den lustigsten Bloopern oder so.
Wir müssen uns dann nur in der Länge begrenzen, ne? Also da haben wir natürlich dann harte Grenzen wieder.
90 Minuten
wieder,
und
ne?
Dann ist 90 Minuten, dann ist Schluss, Karl. Und wir müssen vor allen Dingen so timen, dass wir noch 45 Minuten Natural Break haben, weil das habe ich schon immer gehasst früher, wenn man selber Mixtapes gemacht hat. Dann war auf einmal das Lied mittendrin aus, weil die Seite zu Ende war.
Ja, das geht also, gar nicht. Ja.
Genau. Aber das nur zum sehr analogen Schluss, von wegen Fast Forward.
Ja, aber es ist schön, weil es passt, ist die perfekte Überleitung in Überleitung. Wir haben leider ja noch keine Kassetten, die wir verschicken können, aber es gibt schon sehr viele von euch, die uns unterstützen. Und das ist super. Und wir haben euch sehr lieb dafür. Und großer Dank geht diese Woche an unsere neuen UnterstützerInnen. Und das sind folgende nette Menschen.
Also ich bedanke mich bei euch allen auch, nämlich der Dank geht an Angelika, Markus, Reinhard, Lukas, Nora, Thomas, Thirsty Raccoon, Sascha, Jens, Gebhard, Bastian, Michael. Vielen lieben Dank an euch alle.
Ja, vielen Dank.
Und wenn ihr Kassetten mal haben wollt oder Interesse besteht, schreibt uns.
Genau, dann machen wir was draus, auf jeden Fall.
Ja, ich kann auch eine CD brennen, ich bin richtig oldschool.
Oder Vinyl, ne? Der Trend geht zum Vinyl-Podcast vielleicht irgendwann. So, wenn die KI
ja,
am Ende alles übernimmt.
Das ist das, Schallplattenspieler. Ich habe mehrere Schallplattenspieler zu Hause. Aber das Problem ist, dass du ja selber eine Vinyl nicht so einfach. Also ich habe das mal nachgeschaut. Man kann sich eine Vinyl selber pressen lassen, aber das kostet sehr viel Geld. Deshalb sind ja Kassetten natürlich als Medium eigentlich nicht so geil, aber kann man halt sehr viel günstiger selber machen. Aber eine Platte sich pressen zu lassen, ist richtig, ist teuer und aufwendig. Genau. Es gibt auch nicht mehr so viele Presswerke.
Für die ganz großen Liebhaber halt. Ja.
Tragischerweise.
Ja.
Aber erstmal danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Auf jeden
Fall. Von AstroGeo. Genau. Dann würde ich sagen, war es das mit der Ausgabe 87 von AstroGeo, einem AstroGeo-Plänkel. Und schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein. Bis dahin zur nächsten Geschichte. Tschüss und macht's gut.
Und ich sag noch Glück auf.
Und ad astra, bis zum nächsten Mal.
A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top.
The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
And this is the first ever image of a black hole.
The lander may have lifted off again.
Sky green is ready.
So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
Touchdown confirmed. Proceed.
Wenn ihr Langeweile habt bis zur nächsten Folge von AstroGeo, dann hört doch mal rein beim RevReporter-Podcast. Der ist ganz neu gestartet und auch der taucht sehr tief in die Themen ab. Dort geht es um Natur, Internationales oder auch wissenschaftliche Themen. Aktuell erzählt dort mein Kollege Rainer Kohlemann im Gespräch mit Markus Anhäuser, wie eigentlich der Stand bei der Genschere CRISPR-Cas ist. Denn da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan.
Welche Krankheiten kann man jetzt erwarten, kann man mit diesen Gentherapien, diesem Verfahren behandeln, therapieren, vielleicht sogar heilen?
Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Studien, weil dieser Erfolg der Gentherapie auch für sehr viele andere Krankheitsbilder, und da geht es wirklich um ganz viele verschiedene Organe und ganz viele verschiedene Erkrankungen, Hoffnung geweckt hat, dass das klappen könnte. Und zwar immer dann, wenn die Ursache durch eine einzige Veränderung in einem Gen entstanden ist. Also es ist entschieden worden, dass diese CRISPR-Pflanzen als normale Züchtungsprodukte gelten, aber dennoch gekennzeichnet werden müssen. Man will halt für den Verbraucher die Wahlfreiheit aufrechterhalten, dass er selber sagen kann, ich finde das super, wie das gemacht wird, und ich nutze die Pflanze und ich habe da keine Probleme mit. Oder dass er sagen kann, ich habe halt diese Angst, ich bin da sehr skeptisch, ich möchte das nicht kaufen.